Ich wünsche Ihnen einen schönen Pfingstmontag. Mein Name ist Anna Patacek. Toll, dass Sie dabei sind. An diesem langen Wochenende hat der RBB eine große Aktion gestartet. Berlin Sounds. Der RBB feiert die Stadt und ihre Musik mit Konzerten, Dokumentarfilmen, Podcasts, Events und vielem mehr. Fast den ganzen Sommer über bis zum 25. Juli. Und wir hier vom RBB 24 Inforadio sind auch mit dabei mit diesem Kulturspezial. In dieser halben Stunde drehen wir die Bässe auf. Es geht bis zu den nächsten Nachrichten um Clubkultur hier bei uns in der Region. Im ausführlichen Gespräch später noch mit Gernot Bronsert. Das, was man jetzt hier gerade hört, ist auch von ihm. Einem Wegbereiter der Clubkultur und unter anderem mit der Frage, wie viel Macht hat man eigentlich als DJ, wenn man die Menge in einen richtigen Tanzrausch versetzen kann? Und wann wird so eine Nacht eigentlich legendär? Gemeinsames Tanzen soll ja Stress abbauen, wie Untersuchungen zeigen. Aber ist das alles? Club-Expertin Gesine Kühne wollte es genauer wissen.
Perfekte Clubnacht. Am besten ist der Club schon vorgeheizt, sagen wir mal. Es gibt Energie, die ich, wenn ich ankomme, erstmal aufsauge, auch als Künstlerin eben, um zu gucken, wohin geht's halt.
Das ist Charlene Henken-Johann, kurz Charlene, das ist ihr Künstlerinnenname. Charlene ist Techno-DJ. Aber wie bei allen DJs ist die Profession aus einer Leidenschaft zur Musik und zum Tanzen entstanden. Wenn sie nicht gerade selbst auflegt, findet man sie auf den Techno-Tanzflächen in Berlin.
Also das eine Zahnrad geht auch nicht ohne das andere. Die perfekte Clubnacht fängt an beim Team natürlich auch. Licht, Bar, Awareness.
DJs, die Musik auflegen und Tanzende reichen also nicht aus, um diese magischen Momente zu kreieren, von denen Raverinnen und Raver so überschwänglich schwärmen. Wie hier in der Dokumentation We Become One, The Power of the Shared Musical Experience, die in diesem Jahr von dem Elektronikkonzern Pioneer auf YouTube veröffentlicht wurde.
You feel it, like internally.
Du fühlst es einfach, innerlich, äußerlich, zusammen mit Freunden und Freundinnen, spirituell auch. Es ist ein Vibe, den man mit Worten nicht beschreiben kann, weil man es körperlich spürt.
Diese Gefühle, Glückseligkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl werden beim Tanzen durch Dopamin, Serotonin und Oxytocin ausgelöst. Dieser Hormoncocktail macht High ohne Hilfsmittel. Wenn sich die Gäste so auf der Tanzfläche fühlen, dann haben viele Menschen alles richtig gemacht und man kann es eine perfekte Clubnacht nennen. Jetzt aber mal ein genauerer Blick in den Club. Die Clubnacht beginnt an der Tür. Das Türpersonal muss binnen weniger Sekunden entscheiden, welche Person zu der Party passen könnte, um einen sogenannten Safer Space für die Gäste zu schaffen.
Fühle ich mich sicher? Was sind für Leute neben mir? Brauche ich mir Sorgen machen, dass mich irgendwer begrapscht oder antatscht? Kann ich mich fallen lassen?
Für die DJ Charlene ist eine gut gewählte Crowd als Tänzerin essentiell. Für die Sicherheit und das Wohlergehen eines Gastes sind unter anderem Security- und Awareness-Teams zuständig. Bestenfalls sind die anderen Gäste auch umsichtig.
Ich möchte in den Club kommen und ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte mich wie in so einem Kokon eingebettet fühlen. Ich möchte nicht, dass mir der Sound um die Ohren gehauen wird.
Das ist Stefanie Blum. Sie ist Soundingenieurin und sorgt schon seit über 10 Jahren für guten Sound auf den Berliner Tanzflächen. Sie gehört zu den wichtigsten Personen der Nacht. Sie bereitet dem DJ den Arbeitsplatz vor. Die sogenannte DJ-Booth mit allen wichtigen Geräten wie Plattenspieler, Mixer, Monitorboxen. Und sie sorgt dafür, dass niemandem der Sound um die Ohren gehauen wird, indem sie die Anlage einstellt.
Wenn ich merke, dass sie sich um das Ganze drumherum keine Gedanken machen müssen, weil da jemand ist, dann blühen die KünstlerInnen auf und dann überträgt sich das absolut aufs Publikum.
Und dann gibt es diesen ganz speziellen Austausch von Energie zwischen DJ und Publikum.
Für mich ist ein gutes Booking, wenn es einen roten Faden hat und einer Spannungskurve folgt. Das heißt, es macht keinen Sinn, zum Beispiel einen Industrial Act nach einem Disco Act zu bringen, weil das einfach von der Thematik und vom Sound her nicht passt.
Ein Blick auf Instagram. Der Techno-DJ Vincent Neumann beantwortet eine Fanfrage zum perfekten Booking, denn eine Clubnacht wird in diversen Clubs in Berlin zu einem Clubtag und wieder zur Clubnacht. Hier braucht es viele DJs, entsprechend ein gutes Booking-Team. das einen Überblick über die große DJ-Szene hat und darauf achtet, dass es nicht rein männlich weiße Lineups sind. Denn die Clubszene ist vielfältig. Und auch das, ein familiärer Zusammenhalt, gerade für marginalisierte Gruppen.
Das Rezept für die perfekte Clubnacht. Die Zutaten haben wir jetzt gerade gehört. Aber das ist alles nichts wert, wenn der Sound schlecht ist. Also zu leise, zu dumpf, zu scheppernd, zu dröhnend und schon ist die Stimmung kaputt. Wie kriegt man den perfekten Klang im Club hin? Mit dieser Frage im Gepäck ist Kulturreporterin Nadine Kreuzsaler zu einer weltberühmten Legende im Berliner Nachtleben gefahren, in den Tresor.
Es ist Montag, früher Nachmittag. Draußen scheint die Sonne, drinnen hinter der Stahltür umfängt einen noch der Geruch der Nacht. Ron Schneider ist technischer Leiter, also zuständig für Licht und Ton im Tresor. Montags gehört der Blick in die Wochenendprotokolle zu seinem Job.
Wir haben ja in der Nacht Operator im Einsatz, die die Lichtshow fahren. Und es gibt auch immer mindestens einen Techniker für den Ton im Haus. Die schreiben uns dann nach dem Wochenende eben so einen Bericht, was vorgefallen ist.
Heute hat Ron noch nicht reingeschaut. Aber, so sagt er, irgendwas ist eigentlich immer.
Irgendein Mischpult oder irgendein CD-Spieler, Plattenspieler, wo ein Knopf nicht geht oder wo irgendwas geeiert hat oder wo man vielleicht nicht weiß, was da los war. Deswegen kommt das Ganze bei uns am Montag immer dann nochmal auf den Testtisch.
Vor 34 Jahren im Tresorraum des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses in der Leipziger Straße gegründet, ist der Club seit 2007 im stillgelegten Heizkraftwerk Berlin-Mitte zu Hause. Das Herzstück, der Technokeller. Ein niedriger, labyrinthischer Raum, viel Eisen, viel Beton, DJs hinter Gitterstäben.
Tresor hat so die Reputation, dass alles härter klingt als anderswo und so. Und das nutzen wir bei so einem Raum halt natürlich auch aus.
Ron schmeißt extra für mich die Soundanlage an. Die vorgefundene Architektur des ehemaligen Kraftwerks bestimmt den Klang zu großen Teilen mit. Wuchtig, gewaltig und scheppernd drückt der Beat auf den Dancefloor und in die DJ-Booth.
Hier unten im Keller, da ist halt einfach dieser Beton, Stroboskop und Nebel. Es ist so eine Atmosphäre, um sich zu verlieren. Und da passt es auch sehr gut dazu, wenn der Sound einfach so sehr brutal ist und auch so ein bisschen diffuser wird. Es hängt auch davon ab, wie viele Leute neben einem sind. Also wenn es voll ist, ist es ein bisschen trockener. Aber es gibt ja auch total viele, die kommen hier rein und den ganzen Abend sind die nur hinten in der Ecke am Tanzen. Also die lassen sich komplett wegschießen durch den Sound. Oben ist es anders. Hier ist eher so ein To Get Lost und oben ist Get Funky.
Oben, da ist der Globus, der zweite Tresorfloor. Ein langer, offener, breiter Schlauch mit hohen Decken. Spuren des Kraftwerks mischen sich mit elegantem Design in warmen Farben. Der Klang ist satt und klar und verändert sich, je nachdem, wo ich mich im Raum bewege.
Also er hat ziemlich viel Impact auf dem Dancefloor. Da ist es schön laut und da wummert es auch. Er hat kaum eine Beschallung im Bereich der Bar, dass die Leute da auch nicht so sehr schreien müssen und die Barkeeper gut arbeiten können. Und dann gibt es einen hinteren Bereich nochmal mit so einer Sitzecke. Da wummert es nicht und da bummt es nicht, aber es ist ein bisschen mehr, als dass man die Musik nur von nebendran hört.
Um den Klang so präzise zu lenken, hat der Tresor die pandemiebedingte Zwangspause genutzt, hier oben komplett umzubauen, ein neues Soundsystem und raumumschließende Schallabsorber zu installieren, darunter Bassfallen in den Wänden aus Mineralwolle und Resonanzkörpern. Damit die Bässe die Magengrube zwar angenehm massieren, aber nicht zerdrücken.
Bass ist immer viel Energie. Bei Bässen ist es auch so, dass das Druckverhalten, was da aufkommen kann, das kann wirklich auch physisch unangenehm werden. Also mit tiefen Frequenzen, da steigt der Blutdruck.
Der Blutdruck steigt auch bei manchen Nachbarn, denn was für die einen der perfekte Klang der Nacht ist, ist für die anderen Lärm. Aber wenn von vornherein nichts dröhnt, komme das auch dem Schallschutz zugute, sagt Ron Schneider. Der Tresor konnte ihn auch mit Hilfe des Schallschutzfonds Berlin verbessern, damit der Klang da bleibt, wo er hin soll, bei denen, die sich in ihm verlieren möchten.
Sie hören das Kulturspezial im rbb24 Inforadio mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Und in dieser halben Stunde dreht sich alles um den Sound in Clubs. Da geht es natürlich auch um die Auswahl der DJs und die perfekte Mischung in dieser einen Nacht. Was kommt beim Publikum an? Für diese Frage geht es mit unserer Kulturreporterin Magdalena Bienert ins südliche Brandenburg, in den Landkreis Elbe-Elster. Dort sorgt seit mehr als 20 Jahren ein Club dafür, dass die Menschen in Scharen hinkommen, in den Bau 122 in Finsterwalde.
Einmal im Monat ist der Parkplatz im Industriegebiet voll. Die Kennzeichen lassen es erahnen, zum Bau 122 wird extra angereist.
Man hat ja eigentlich auch hier in der Region so gut wie gar nichts mehr, was man irgendwie so als Club noch bezeichnen kann.
Die Kennzeichen sind schon 100, 120, 130 Kilometer um unseren Standort rundherum.
Sagt Heino, eigentlich Matthias Heine. Er ist sowas wie der Bauleiter, gehört seit 21 Jahren zum Stammteam im Verein, der den Club betreibt. Der Bau 122 ist Kult in der Gegend. Und wenn einmal im Monat 300 bis 400 Feierwütige hierher kommen, dann können sie auf vier unterschiedlichen Floors bis in die Morgenstunden tanzen. Zwei Headliner soll es pro Veranstaltung mindestens geben. Bis zu 20 DJs werden hier pro Abend gebucht.
Also 2019 kann man ja echt noch sagen, lief auf dem Mainfloor halt noch House, Tech House, Deep House. Ja. Und seit Corona ist halt alles viel schneller geworden. Also wir sprechen da von bis 160, 170 BPM, die da am Mainfloor halt laufen. Und das war vorher ganz anders. Und das ist halt jetzt auch noch stark anhaltend, dass die halt wirklich komplett nur auf die Mütze haben wollen.
Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser.
Der Osten feiert besser. Der Hit im Club geht immer.
Wo man halt irgendwie so drauf achten muss, dass auf dem Mainfloor, es muss halt wirklich schon schnell sein und halt so diesen, ich will jetzt nicht sagen, diesen kommerziellen Touch, aber es muss halt schon so einen 90er-Jahre-Touch haben, mit Tech kombiniert, dass es halt funktioniert. Aber ja, sobald es halt irgendwie in Richtung Underground geht, sage ich jetzt mal, wird es halt schwierig.
Benjamin Stahl ist mit fürs Booking verantwortlich. Alle im Verein machen den Club ehrenamtlich nebenbei. Oft mit viel Vorlauf. Große Namen müssen ein Jahr im Voraus angefragt werden. Und seit Corona sind die Gagen explodiert. Für den Brandenburger Club nicht immer leicht.
So haben wir das in den letzten Jahren nach Corona schon mitgekriegt, dass die noch vor 3-4 Jahren uns den Laden gefüllt haben, dann tatsächlich sich fast vervierfacht haben im Preis. Und wenn man da mitspielen will, ja klar, die machen die Hütte voll. Aber irgendwann wird es natürlich dann, wenn man das dann wieder im Verhältnis sieht, zu dem überregionalen DJ dann schon fast, ich will es nicht von unverschämt, aber es gehört alles dazu, es ist ein Geschäft. Aber ja.
Genau, und irgendwann rechnet es sich halt auch nicht mehr. Man kriegt dann halt auch nicht mehr mit den Leuten, die man in den Laden hat, das dann ja, ausgeglichen.
Und noch was hat sich seit der Pandemie verändert. Zum einen, der Bau 122 konnte dank Corona-Geldern umgebaut und modernisiert werden. Zum anderen, das Feierverhalten der Gäste hat sich stark geändert.
Also nach Corona hat sich das tatsächlich ein bisschen verlagert, die Zeit. Da haben wir um 11 aufgemacht und auch teilweise erst um 10 früh dann die Sonntagstür geschlossen mit dem Sonnenaufgang. Die heutige Jugend kommt um 10, also die Öffnungszeiten nach Corona haben sich verändert, dann auch um 10 und ist dann auch um 3, 4 dann nach dem großen Haupteck dann auch wieder verschwunden.
Egal ob die Folgen der Pandemie oder auch mal Anwohnerärger wegen Lärm, der Verein rund um den Bau 122 in Finsterwalde bleibt standhaft.
Ja, das ist tatsächlich unser Baby und da lassen wir auch nichts drauf kommen.
Für mich ist es halt immer noch so das letzte Schiff, was es halt hier noch gibt in der Region.
Der Club Bau 122 in Finsterwalde. Ein Wegbereiter der Berliner Techno-Szene und Clubkultur ist Gernot Bronsert. Er kann sich an viele Clubnächte gerade in Rave-Anfangszeiten erinnern, aber auch an schlechte Plattenverträge und daran, wie wichtig eine Mutter für den Weg in die Musik sein kann. Und über all das hat er mit unserer Musikexpertin Anja Kaspari gesprochen.
Du bist ja auch Teil der Band Moderat. Außerdem bist du Gründer der Plattenfirma Monkey Town. Du hattest auch eine eigene Edition und eine Künstleragentur. Außerdem bist du als DJ unterwegs in der ganzen Welt. Das ist ja fast wie so eine Art Musikimperium in Berlin, das du dir geschaffen hast. Oder ist das alles so aus Versehen passiert, aus Spaß geboren?
Na, aus Spaß geboren ist sowieso alles, was wir so machen. Aber Imperium würde ich es jetzt nicht nennen, weil wir hatten nie so ein, ja, kapitalistischen Gedanken dahinter so richtig, sondern wir wollten einfach irgendwie immer nur sparen.
Sparen?
Ja, am Ende ja, klar.
Ach so, ihr wolltet nicht jemand anderen zum Beispiel für Plattencover oder so?
Ja, oder ja. Wenn du einfach bei einem anderen Plattenlabel unterschreibst, dann und haben wir einmal gemacht in unserer Jugend und das war dann ein großer Fehler. Und dann wunderst du dich so nach 5, 6 Jahren, wenn du ein bisschen älter geworden bist und nicht mehr 21, sondern halt mal 26, dass deine Musikrechte ja für 80 Jahre jetzt nicht mehr deine sind, nur weil du den Vertrag nicht gelesen hast.
Oh, okay.
Und du dann einfach einen scheiß Deal hattest. So.
Und hast du alles zurückgekauft?
Nee, nicht wirklich, aber wir haben rechtzeitig es gemerkt, sagen wir es mal so. Also es kam eine Platte woanders raus, also die wir nicht selbst rausgebracht haben und da, ab da haben wir es dann immer selber gemacht.
In meinem Kosmos hattet ihr ja bisher auch einen Riesenhit. Ich hoffe, da habt ihr die Rechte dran, den hören wir mal kurz.
Ja, das ist, hab ich schon mal gehört.
Der Song heißt Rusty Nails, den hast du zusammengeschrieben mit deinem Mozelektor-Kollegen Sebastian Schari und mit Sascha Ring vom Apparat. Zu dritt nennt ihr euch ja Moderat.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, ich glaube es war 2009,
mhm,
wenn man da shoppen ging in Berlin oder irgendwo war, überall lief dieses Lied. Auch in meinem Radio, bei Radio 1, auf Dauerschleife.
Ja, ja.
Hast du da die Rechte dran?
Ja, ziemlich, sagen wir es mal so, ja. Also es ist noch ein bisschen aus einer alten Welt, aber da haben wir schon ein bisschen mehr drauf geachtet.
Du kommst ja eigentlich aus Brandenburg, stimmt?
Ich komme aus Woltersdorf, das ist ja Speckgürtel, sagen wir dazu. Da fährt die S-Bahn nicht mehr hin, aber man kommt trotzdem zur S-Bahn mit einer Straßenbahn so. Und
ich finde, eure Musik, die ihr macht, das ist ja nicht Techno, oder? Ist auch nicht House. Das ist so viel langsamer und manchmal auch düster und geheimnisvoll. Und dieses ganze Elektro-Geschnürpse, sorry, was ihr da so drin habt, das ist so unique. Das gibt's irgendwie, das ist einzig. Oder ihr wart die Ersten. Stimmt doch, oder?
Ich weiß noch mal, als ich von Paul angerufen wurde, Kalkbrenner, der hat mal vor 5, 6 Jahren oder länger sogar noch her mal einen Song gemacht, der hieß Parachute. Und da wollte er... Gerni, der ist ja immer so ein richtiger Berliner. Sag mal,
nennt dich Gerni.
Ja, Gerni, so nennen mich meine. Sag mal, Gerni, das mit den Stimmenschnipseln, das müssen wir nochmal machen. Guck mal hier, ich habe hier diesen Song und dann habe ich ihm das so geschnipselt, weil er das so wollte, wie wir das halt, was du gerade meintest.
Mhm.
War eigentlich ganz lustig, weil er hat es irgendwie nicht hingekriegt. So. Aber für mich, für uns ist das irgendwie so eine einfache Übung. So. Wir haben immer gerne Stimmen zerschnippelt und zerschnitten. Das fanden wir immer interessant.
Also du bist dann mit, ich weiß nicht, 17, 18 nach Berlin gezogen, oder?
Ja, 3 Monate nach meinem 18. Geburtstag, werde ich mal von meinem Vater daran erinnert, jedes Jahr, wenn ich Geburtstag habe. Genau, ich bin nach meinem 18. Nach Berlin-Mitte in eine Wohnung gezogen, die 150 Quadratmeter groß war und nur 200 Mark gekostet hat. Und da habe ich dann versucht, so lange wie möglich das in der WG auszuhalten. Das hat mit Schari, muss man noch dazu sagen.
Also mit deinem Mozelektor-Kumpel. Mhm. Und wie war das dann so nach Wendezeit Berlin der 90er? Also so Underground-Techno-Raves in leerstehenden Fabriken. Da bist du nur rumgehottet, oder?
Also ja, also aber als Konsument sozusagen, als Raver waren wir erstmal sowieso auch schon, als wir noch in Woltersdorf waren, da ging es ja auch schon tierisch ab, weil dort waren ja die ganzen leerstehenden Fabriken. In Rüdersdorf ist das Zementwerk, Betonwerk, der Tagebau. Da sind überall diese leerstehenden Hallen gewesen. Und das hat natürlich keinen geschert. Und dann gab es ja auch noch kein Internet, keine Handys. Und da wurde alles über Mundpropaganda so ein paar Tage vorher verbreitet. Und dann fanden da Raves statt.
Mhm.
Wir sind ja nicht mehr die erste Generation. Als ich nach Berlin gezogen bin, das war 98 in dem Dreh, da war ja schon, da begann ja die Gentrifizierung schon so langsam. So die ganz wilde Zeit war da...
Ich war früher schon mal auf so einem Rave in der Halle Weißen See.
Ja.
Ich kann mich erinnern, da hatten wir alle so Leuchtstäbchen in der Hand und haben immer Acid gerufen.
Ich war auch auf der...
Hast du auch immer Acid gerufen?
Nee, ich weiß nicht, wann das war, aber das muss schon sehr früh gewesen sein. Es gab nämlich mal so einen Hit wo dieser Ruf ja benutzt wurde als Rave-Signal. Aber da war ich übrigens auch. In der Halle Weißensee habe ich eine kleine Side-Note-Geschichte, und zwar, ich hatte immer eine sehr supportende Mutter. Meine Mutter, die fand es immer toll mit dem Techno. Und ich war da minderjährig noch. Ich muss da wirklich, da war ich bestimmt 13, 14. Und ich wollte unbedingt auf diesen Rave in der Halle Weißensee, weil da so Prodigy und Jeff Mills gespielt haben. Und ich habe, was so Kinder so machen, immer die Manteltaschen meiner Eltern abgecheckt nach Kleingeld und hatte irgendwann mal einen Jackpot und habe einen 100-Markschein gefunden und habe den dann so vorsichtig versteckt so zwischen Büchern und gewartet, ob er vermisst wird. So ein paar Wochen, und es ist nichts passiert, und er wurde nicht als vermisst gemeldet, und dann habe ich mir eine Karte für diesen Rave am Alex in der Kartenvorverkaufskasse.
Aber wieso hast du nicht gefragt? Man fragt doch eigentlich, wenn man Geld nimmt. Sage ich jetzt mal so als strenge Mutter.
Meine Mutter war nicht streng, und das war eine absolut astronomische Summe damals für mich. Also das war einfach richtig viel Geld, und ich habe dieses Geld dann gehabt und habe gehofft, dass keiner merkt, und es hat keiner gemerkt. Natürlich darf man sowas nicht machen. Meine Kinder kennen die Geschichte, von daher erzähle ich die jetzt hier ganz so. Man ist jung, man macht Fehler. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht hier gar nicht um die moralische Frage, sondern es ging darum, ich habe mir von diesem Geld, von diesem Schatz ein Ticket gekauft und habe das investiert und musste jetzt irgendwie einen Weg finden, weil ich konnte da nicht heimlich hingehen. Also ich musste dieses Ticket irgendwie präsentieren und sagen, hier ist dieses Ticket, ich will da hin. Und dann habe ich mir selbst dieses Ticket per Post geschickt und habe so einen gefakten Brief, dass ich bei so einem Ausschreiben dieses Ticket gewonnen habe.
Von wem soll das gewesen sein?
Ich habe irgendwas, ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Story kam auch später natürlich raus. Meine Mutter hat natürlich sofort gemerkt, dass das alles fake war, und sie hat auch gelesen mit Schreibfehlern irgendwie. Aber sie hat aber nichts gesagt. Das muss man ihr hoch anrechnen. Und sie hat mich hingefahren. Und ich bin dann auf diesem Rave gewesen. Und wir haben uns verabredet, um 3 holst du mich wieder ab. Um 3 Uhr morgens. Ja, aber das Problem war, ich stand dann um 3 Uhr vor der Halle Weißensee auf dem Parkplatz. Auf dem gefährlichsten Ort an einem Rave. Weil auf dem Parkplatz finden natürlich die Drogensachen statt. Und wer kam nicht? Meine Mutter. Meine Mutter hatte verschlafen. Sie kam um 8. Also ich stand dann halt 5 Stunden so als Minderjähriger.
Nein. Warum bist du denn nicht wieder reingegangen?
Naja, damals war das so, du hast ja kein Telefon, und sie hätte ja jede Sekunde kommen können. Und das war dann meine Strafe so dafür. Okay.
Und wurde dir dann die ganze Zeit was angeboten? Damals war doch Ecstasy so das.
Ja, aber das war total nett, weil also die Techno-Community ist ja im Prinzip total nett. Die hat ja jetzt erst so diesen darken, wir spiken dich in den Darkroom rein, Vibe bekommen. Das war früher alles so ein bisschen anders. So. Also gerade bei diesen Veranstaltungen, ich glaube, das war auch so eine, von den Mayday-Leuten so eine Geschichte. Das war ja alles dann schon eher so ein bisschen naiver. Das war ja nicht Underground so, ne? Der Underground und diese Rave-Kultur.
Das war noch Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, die war noch so ein bisschen da, da haben die das halt auch noch geglaubt, was der Motte da dann auch so erzählt hat, ne?
Dr. Motte, die Love Parade, ja.
Quasi, genau. Mhm. Es war ja immer, gab ja immer diese Mottos, One Future, One Family, One Love, immer dieses One, wir sind eins, was ja im Prinzip auch so ein realistischer Effekt ist auf so einem Dancefloor, was dann halt auch passieren kann, dass du quasi alle einsüngst sozusagen auf ein Level so.
Schaffst du das, wenn du als DJ auflegst?
Glaub schon.
Ist es auch so, weil du bewegst ja dann Massen. Hat man dann auch irgendwie so ein
Machtgefühl?
Ja.
Ja, hast du. Aber es ist eine sehr angenehme, positive Art und Weise, weil man ist ein Teil davon. Und es ist ja eine reine herzige Angelegenheit. Du bist ja reinen Herzens in dem Moment. Also du hast keine bösen Absichten, sondern du willst ja, dass die Leute Spaß haben und dass die Leute was mitnehmen. Und ein bisschen willst du auch der Coolste der Welt sein, so. Aber das ist dann auch so das Einzige, was da so Ego ist. Und das macht totalen Spaß. Also wenn man es schafft, dass es so fließen kann, dann ist das eine sehr angenehme Erfahrung.
Gernot Bronsert im Gespräch mit unserer Musikexpertin Anja Kaspari. Das gekürzte Interview ist Teil einer ganzen Gesprächsreihe im Rahmen der RBB-Sommeraktion Berlin Sounds, eine Stadt und ihre Musik nachzuhören und zu schauen in voller Länge in der ARD-Mediathek und Audiothek. oder am 8. Juli im RBB Fernsehen um 23.30 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.